Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 6. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einzig oder einer. Das sind die ersten Worte, die ein Jude hört, wenn er geboren wird. Und die letzten, die er hört oder spricht, wenn er stirbt. Dieses Shema Israel, höre Israel, ist kein Gebet im gewöhnlichen Sinne des Wortes, sondern eher ein Glaubensbekenntnis oder ein Schwur auf das Bündnis mit dem einzigen Gott. Es ist das erste Gebet, das ein jüdisches Kind lernt. Es ist auch zu allen Zeiten das letzte Wort aus dem Munde eines jüdischen Märtyrers. In den KZs wurde es millionenfach gebetet, in den Gaskammern und auch auf den Scheiterhaufen, die die Christen für die Juden errichtet haben. Die Juden sagen es als erstes, wenn sie aufstehen und als letztes nachts vor dem Schlafengehen. Sie sagen es, wenn sie Gott loben, aber auch wenn sie Gott suchen oder etwas von ihm erbitten. Sie sagen es in Hoffnung und Zweifel, in Freude und Leid, in Dankbarkeit und in Ausweglosigkeit. Sie binden sich Kapseln, die Schriftstücke mit diesen Worten enthalten, zum Gebet um die Arme und zwischen die Augen auf die Stirn. Und sie befestigen die Mesusa, auch so eine Art Kapsel, die eine Schriftrolle mit diesen Worten enthält, an die Türpfosten ihrer Wohnungen oder Häuser und berühren sie beim Hereinkommen und Herausgehen. Und an all dem merken wir, diese Worte, die wir als Predigttext gehört haben, sind die bedeutsamsten Worte des Judentums überhaupt. Sie enthalten das größte und das wichtigste Gebot. Und die Frage ist, gilt das auch uns oder nicht mehr? Wie war das denn gleich, als Jesus nach dem höchsten Gebot gefragt wurde, was antwortet er da? Markus 12. Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen, ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Dasselbe Shema Israel. Jesus war und ist Jude. Und wer an den Jesus der Bibel glaubt, der teilt damit auch diesen Glauben des jüdischen Volkes. Umgekehrt, wer das ablehnt, wer nichts mit dem jüdischen Volk zu tun und gemeinsam haben will, der lehnt eben auch den Glauben der Bibel, den Jesus der Bibel und damit den Gott der Bibel ab. Klar, an Jesus als Christus, als Messias, scheiden sich die Geister, was Judentum und Christentum betrifft. An der Stellung zu Jesus werden die fundamentalen Unterschiede zwischen Judentum und Christentum deutlich. Aber ebenso wahr ist, in Jesus finden sich die Geister, die zu Gott gehören. Juden und Christen haben das Entscheidende gemeinsam, den Glauben an den einen Gott. Und wir haben das große Vorrecht, durch Jesus auch zum Gott der Bibel und zu seinem Volk gehören zu dürfen. Und wenn Jesus wiederkommen wird und Israel ihn als Messias erkennen und anerkennen wird, dann und auch erst dann werden Juden und Christen ein Volk Gottes sein. Eine Herde unter einem Hirten, wie Jesus angekündigt hat. Und sie werden gemeinsam das Schema Israel bekennen. Es sei denn, es würde sich herausstellen, dass manche, die sich auf Jesus beriefen, doch nicht zu ihm gehören, weil sie seinen Glauben nicht geteilt haben. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einzig einer. Darin besteht der gemeinsame Glaube der Juden und Christen. Zugegebenermaßen ist das nicht so ganz einfach mit der kirchlichen Trinitätslehre in Übereinstimmung zu bekommen. Zumindest nicht, wenn man sie nicht richtig versteht. Vom Judentum wird diese Lehre natürlich abgelehnt. Und auch das Neue Testament kennt sie so nicht. Sie ist eine nachbiblische Lehrfestlegung aus der ersten Zeit des Staatschristentums nach der konstantinischen Wende. Und diese Lehrfestlegung wurde auch mit militärischen Mitteln durchgesetzt. Unsere Lehre von der Dreieinigkeit Gottes ist, denke ich, so eine Art Krücke, die mit Hilfe griechisch-philosophischer Denkkategorien versucht, den Weg zum Geheimnis Gottes noch etwas weiterzugehen und ihn noch etwas tiefer zu ergründen. Wie ist denn das nun mit Gott dem Vater? Wie ist das mit Jesus, mit dem Heiligen Geist? Und man hat sich da ganz, ganz viele Gedanken drum gemacht. Im Grunde genommen bleibt es ganz schwer verständlich. Ob wir diese Krücke im Reich Gottes in der Ewigkeit noch benutzen werden, bin ich mir nicht so sicher. Ich vermute vielleicht fast eher nicht. Klar ist jedenfalls und klar muss unter allen Umständen bleiben, dass wir nur an einen Gott glauben. Der Gott der Bibel, der Gott Israels, Jahwe, der Herr, ist ein Gott und einzigartig, der einzig wahre Gott. Und wenn wir diese fundamentale Grundlage verlassen, dann gleiten wir ins Heidentum ab oder in eine pseudochristliche Religiosität. Und auch in dem Folgenden besteht der gemeinsame Glaube Israels und der Gemeinde von Jesus aus allen Völkern. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft oder mit deinem ganzen Vermögen. Jüdische Auslegung sagt dazu, Gott mit ganzem Herzen zu lieben bedeutet, ihn sowohl mit dem bösen als auch mit dem guten Trieb lieben. Die Juden unterscheiden den guten und den bösen Trieb. Das ist uns nicht so geläufig. Was wir kennen ist, dass wir in uns zwei Seiten haben, die oft miteinander kämpfen. Gute Gedanken und nicht so gute Gedanken. Und hier ist einfach gemeint, egal was in uns ist und wie wir uns gerade fühlen oder wie wir gerade glauben können oder nicht, alles in uns soll Gott lieben. Alles. Mit deiner ganzen Seele, das bedeutet auch, wenn Gott deine Seele oder dein Leben nimmt. Deswegen beten es die Juden auch beim Sterben oder als Märtyrer. Demgegenüber gibt es ja diese verbreitete Haltung, Gott hat uns nur zu helfen, dass es uns gut geht. Er hat uns zu beschützen, dass uns nichts passiert. Und er hat dafür zu sorgen, dass sich unsere Seele wohlfühlt. Und wenn er das nicht tut, dann ist das erstens eine Katastrophe. Und zweitens hat dann Gott unserer Meinung nach versagt. Und drittens hat sich dann der Glaube an Gott für viele erledigt. Mehr oder weniger. Denn Gott hat ja nicht auf uns gehört. Nein, hier steht, wir sollen auf Gott hören und ihn lieben. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einzig. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft oder mit all deinem Vermögen. Letzteres bedeutet, mit allem, was du besitzt. Wenn die Freundschaft oder die Liebe zu Gott beim Geld aufhört, dann ist es wahrscheinlich keine Liebe und keine Freundschaft. Und wahre Liebe stellt keine Bedingungen. Wahre Liebe kann geben, sie kann sogar opfern, sie kann verzichten, das weiß jede Mutter. Liebe tut etwas für den Geliebten. Sie tut, was sie kann, damit der Geliebte hat, was er braucht oder damit er sich freut. Die Liebe setzt alles dafür ein, dass auch andere den Geliebten lieben und wertschätzen. Und Gott lieben, Liebe zu Gott heißt auch, mich motiviert nicht Pflichterfüllung, sondern es ist meine höchste Erfüllung, mit Gott zusammen zu sein. Nicht nur Pflichtprogramm, Gottesdienst oder so etwas. Mich motiviert auch nicht die Angst vor seiner Strafe und auch nicht das Streben nach Gewinn oder Belohnung, sondern ich liebe ihn, weil er Gott ist. Mir geht's um ihn. Liebe leben. Das heißt dann ganz bestimmt auch Liebe weitergeben, Liebe weitervermitteln. Und deshalb steht hier, schärft es euren Kindern ein. Steht fast noch stärker im Urtext, wetzt es ihnen ein, sodass es ihnen in Fleisch und Blut übergeht, dass sie es ebenfalls leben. Und als äußere Hilfe dazu gibt es eben bei den Juden die Gebetsriemen und die Mesusa, diese Kapseln am Arm oder am Türpfosten, damit das Wichtigste und Höchste immer vor Augen ist. Frage: Wenn die Liebe zu dem einzigen Gott das größte Gebot nach der Bibel ist, nach dem Alten wie nach dem Neuen Testament, was wäre denn dann die größte Sünde? Eigentlich logisch, die größte Sünde ist, Gott nicht zu lieben. Also, dass Gott uns gleichgültig ist oder dass er eine Nebenrolle spielt, statt die Hauptrolle. Wenn wir anderes oder andere mehr lieben und wenn es unser Wohlbefinden ist, unser Wohlstand oder unsere Gesundheit. Und eine andere Frage, wenn die Liebe zu Gott, dem einzigen Gott, das größte Gebot nach der Bibel ist, was hat dann die größte Verheißung? Antwort, natürlich Gott zu lieben. Manche oder viele wollen Gott erst lieben, wenn sie ihn verstehen. Das ist Irrsinn. Liebe, liebe ihn und du wirst immer mehr verstehen. Ist doch zwischen uns Menschen auch so. Je mehr ich einen Menschen liebe, desto besser kann ich ihn verstehen. Das ist mit Gott überhaupt nicht anders. Oder manche wollen Gott erst lieben, wenn sie alles von ihm empfangen haben, was sie sich wünschen. Auch das ist Irrsinn. Liebe ihn und du wirst immer mehr von ihm empfangen. Allerdings wird es auch Zeiten geben, wo diese Liebe geprüft wird, wo du gar nichts von Gott empfängst, scheinbar, wo er sich scheinbar zurückgezogen hat, er gar nicht zu merken ist. Und gerade auch in solchen Zeiten könnte und soll auch die Liebe zu Gott wachsen. Herr, es geht mir trotzdem um dich. Und gerade dort zeigt sich, ob die Liebe echt ist oder ob wir nur ein religiöses Zweckverhalten an den Tag legen. Liebe ist der Schlüssel. Der Schlüssel zu allem, was Gott ist und was Gott bedeutet. Gott lieben, das ist das Höchste, das ist die Mitte, das ist das Zentrum. Denn Gott ist der Ursprung von allem, was es überhaupt gibt. Wer Gott verliert, verliert alles. Und wer Gott gewinnt, der hat alles, bekommt alles. Bleibt noch die Frage, wie kommen wir dahin, dass wir Gott so lieben oder dass wir Gott so lieben können? Und zunächst einmal lesen wir hier, dass Gott schlicht dazu auffordert. Und das bedeutet wohl, wir können das entscheiden. Ich will Gott lieben. Das ist zunächst mal auch eine Entscheidung. Unser Schicksal ist immer auswählen zu müssen. Wir müssen ständig entscheiden, was uns wichtig ist. Oder wichtiger als anderes. Oder was das Wichtigste ist. Und was uns nicht so wichtig ist. Niemand kann alles gleich wichtig nehmen und niemand tut das. Also ich kann entscheiden, ich nehme Gott am wichtigsten. Ich liebe ihn mehr als alles andere. Mir wird immer noch ganz komisch, wenn mir Leute erzählen in DDR-Zeiten, aus DDR-Zeiten, ich musste ja Jugendweihe machen oder ich musste aus der Kirche austreten. Musstest du wirklich? Hatte jemand die Pistole an den Kopf gehalten? Oder solltest du ehrlichkeitshalber sagen, das andere war mir wichtiger? Dann steh doch bitte dazu und sag's so, wie es ist. Jeder ist frei, das wichtig zu nehmen, was er möchte. Aber Gott wird uns einmal nach unserer Liebe zu ihm fragen. Es wird vermutlich seine erste Frage sein. Ich kann entscheiden, dass ich Gott am wichtigsten nehme, ihn mehr liebe als alles andere. Um so eine Entscheidung durchhalten zu können, muss ich sie immer wieder treffen. Und das ist wohl der Grund, weshalb Juden diese Worte ständig wiederholen sollen und ständig davon reden und sich ständig auch äußerlich vor Augen halten. Das rutscht sonst weg im Alltag. Und noch etwas ist wichtig und vielleicht sogar das Entscheidende, nämlich das erste Wort. Ich weiß nicht, ob wir es gehört haben. Das erste Wort ist: Höre, Israel. Glaube, Liebe und Hoffnung kommt aus dem Hören, nicht aus dem Sehen. Höre, nimm in deinem Herzen auf, wer Gott ist, was Gott tut, wie Gott dich liebt, was Gott gibt und was Gott will. Höre, höre genau hin, horche und dann gehorche. Aber es beginnt mit dem Hören. Gott sagt sein Wort und aus diesem Wort kommt alles. Und Gottes Wort hat Kraft zu tun und zu bewirken, was es sagt. Aber dazu müssen wir es hören und es hörend aufnehmen in unser Herz. Dieses Hören setzt immer zwei Aktive voraus. Einmal den Gott, der redet, und dann den Menschen, der wirklich hört und der die Worte Gottes in sein Herz nimmt und dort lagert. Und ich sage mal, dieser Lagerbestand des Wortes Gottes muss täglich aufgefrischt werden. Das Frische ist am wirksamsten und hält auch das Alte lebendig. Und dann haben wir als Lagerbestand in uns einen Schatz, der Liebe hervorbringt. Gottes Wort. Und wenn wir Gottes Wort in uns vergammeln lassen, nicht ständig damit Umgang haben und es immer wieder neu hören und aufnehmen, dann stirbt diese Liebe. Und dann stirbt das Wesentliche in uns. Die Liebe zu Gott kann nur Antwort auf das Wort Gottes sein. Anders kann es gar nicht funktionieren. Liebe zu Gott kann nur Reaktion auf die Aktion der Liebe Gottes sein. Dass wir sie erfahren, dass wir sie hören, dass wir sie erleben. Höre Israel, höre Deutschland, höre Pokal Lengefeld. Der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig, einer, einzigartig. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Vermögen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.